Und Sie hören SWR 2 aktuell. Die Meldungen häufen sich. Große Unternehmen streichen Stellen, machen weniger Gewinn. Zuletzt so geschehen zum Beispiel bei Daimler und der BASF. Ökonomen warnen vor einer Krise. Der Finanzminister sagt, Zitat, die fetten Jahre sind vorbei. Auf die Rede vom Abschwung reagiert jetzt der Bundesarbeitsminister. Hubertus Heil sagt, er wolle vorsorgen und Arbeitnehmer davor schützen, dass sie im Fall einer wirklichen Krise ihren Job verlieren. Der Minister hat darum ein Gesetz ersonnen und einen hübschen Namen gleich passend dazu. Frank Eichmann.
Mit dem geplanten Gesetz will Hubertus Heil massive Arbeitsplatzverluste in einer kommenden Konjunkturkrise verhindern. Im Herbst will er das Gesetz vorlegen, sagt der Bundesarbeitsminister im ZDF-Morgenmagazin und begründet das Vorhaben als
Vorsorge für schwierige Zeiten. Und da haben wir die Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit. Wenn wir zum Beispiel in eine Situation kommen, in der man verstärkt auch wieder Kurzarbeitgeld zahlen muss, um Arbeit zu finanzieren statt Arbeitslosigkeit. Also die Rücklagen sind da. Wir wollen die Instrumente jetzt scharf schalten, falls wir es brauchen. Noch sind wir auf breiter Front nicht so weit, aber ich möchte, falls das passiert, dass wir gut gerüstet sind.
Die Instrumente, Kurzarbeitergeld soll schnell und leichter fließen, andererseits Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden werden, damit Beschäftigte nicht den Anschluss verlieren. Ein Stichwort, Digitalisierung. Die Arbeitsagentur soll dafür höhere Zuschüsse zum Lohn zahlen, unter der Überschrift Perspektivqualifizierung. Beschäftigte mit öffentlicher Förderung in Unternehmen bleiben können, auch wenn sie dort dauerhaft nicht gebraucht werden. Werden Beschäftigte in Transfergesellschaften überführt, soll es dort längere Weiterbildungsmöglichkeiten für sie geben. Zudem könnte der Staat in einer Krise für Unternehmen einspringen und vorübergehend Sozialabgaben zahlen, wenn Beschäftigte kurzarbeiten und sich weiterbilden. Am Gesetz wird noch gefeilt, der griffige Titel aber steht bereits fest: Das Arbeit-von-Morgen-Gesetz.
Soweit also die Pläne des Bundesarbeitsministers. Unseren Berliner Korrespondenten Uwe Lüb können die nicht begeistern. Sein Kommentar dazu?
Alles, was helfen kann, Menschen vor Arbeitslosigkeit zu bewahren, ist gut, auch für Unternehmen. Gut eingearbeitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen, wenn sie gehen, viel Wissen mit, das Firmen oft fehlt, sobald es wieder besser läuft. Dennoch sind Heils Pläne noch nicht ausgereift genug. Er möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die eine Fliege heißt Digitalisierung. Durch den Umbau der Wirtschaft entstehen zwar neue Jobs, aber es fallen auch viele weg, vor allem die für weniger Qualifizierte. Daher ist es stimmig, Weiterbildung quasi bei laufendem Betrieb zu unterstützen. Die sollte Heil aber nicht nur denen ermöglichen, die von einem möglichen Verlust ihres Jobs bedroht sind. Ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung sollte für alle gelten. Die andere Fliege heißt Wirtschaftskrise. Ging es Heil bei seinem Vorhaben ursprünglich vor allem um die Folgen der Digitalisierung, sollen jetzt auch gleich die Folgen eines drohenden Wirtschaftsabschwungs abgefedert werden. Nach dem Motto, was in dem einen Fall richtig ist, kann im anderen nicht falsch sein. Konkret leichterer Zugang zum Kurzarbeitergeld und Geld auch für Arbeitgeber, die ihre Leute während einer Weiterbildung weiter bezahlen. Allein das alles soll die Bundesagentur für Arbeit finanzieren. Es gebe ja große Rücklagen, sagt Heil. Genau das stört mich. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung heißt so, weil er eine Versicherung für den Fall von Arbeitslosigkeit begründet. Wenn eine Sozialversicherung mal wieder viel größere Aufgaben schultern soll, dann sollten sich auch Freiberufler, Beamte und Selbstständige beteiligen über ihre Steuern. Oder um wieder auf die Fliegen zu kommen, es geht nicht alles mit derselben Klappe.
Ein Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Uwe Lüb. Klimaschutz ja, Schulden nein. Das sind durchaus harte Bedingungen, aber so ist die offizielle Regierungslinie. Der Bundesverband der deutschen Industrie schließt sich dieser Linie an. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Holger Lösch sagte heute Morgen im SWR2-Tagesgespräch:
Auch ein wirtschaftlich schwacher Staat kann Klimaschutz nicht günstiger erreichen als ein wirtschaftlich starker Staat. Wir stehen fest auf dem Punkt, nur wenn wir eine starke Wirtschaft haben, gelingt es uns auch, all diese Umbaumaßnahmen halbwegs volkswirtschaftlich verträglich hinzukriegen. Also wir werden uns aus diesem Thema nicht heraushungern, nicht heraussparen und nicht herausverzichten, sondern wir werden es mit intelligenten Lösungen und mit Investitionen in neue Technologien, in andere Technologien lösen müssen.
Sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI, Holger Lösch, am Morgen im SWR2-Tagesgespräch. Die Debatte darüber, wie Klimaschutz und schwarze Null im Haushalt zusammenpassen, die beschäftigt Politik und Journalisten. Der Kollege Alex Krämer aus Berlin, der schließt sich ebenfalls der Regierungsmeinung an. Er sagt:
Schulden machen, damit Klimaschutz bezahlen und alles ist gut. Sorry, das ist mir zu simpel. Geld kann Probleme lösen. Geld kann aber auch vieles zugleistern und genau das wäre hier der Fall. Denn es gibt reihenweise klimaschädliche Steuervergünstigungen, die sich abschaffen ließen, was sogar mehr Einnahmen brächte. Dieselvergünstigung, Steuerbefreiung für Flugbenzin, Dienstwagenprivileg. Und der Staat gibt eine Menge Geld so aus, dass es sich negativ aufs Klima auswirkt. Zuschüsse an energieintensive Unternehmen, die höchst umweltschädliche EU-Agrarförderung, der Bau immer neuer Straßen, die wieder neuen Autoverkehr hervorrufen. Das alles so zu lassen, wie es ist, und aus Schulden finanzierte Subventionen für Klimaschutz daneben zu setzen, das wäre äußerst ineffektiv. Der Staat würde den Karren gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen zerren, mit dem Ergebnis, dass der einfach stehen bleibt. Also erstmal umschichten, dann wird schon Geld frei für die Förderung von Klimaschutz. Und außerdem kostet der ja längst nicht immer Geld. Ein Preis auf CO2 mit Rückverteilung der Einnahmen, strengere Verbrauchsvorschriften für Autos, Heizungen, Haushaltsgeräte, alles kostenlos. Gründe, sich von der schwarzen Null zu lösen, gibt es vielleicht. Der Klimaschutz gehört nicht dazu.
Josef Karcher ist ganz anderer Meinung. Sein Standpunkt?
Die Anhänger der schwarzen Null reden gern davon, kommenden Generationen dürfe man keine weiteren Schulden aufbrummen. Dabei ist eine kaputte Umwelt sehr wahrscheinlich die noch schwerere Bürde. Geld kann man nicht essen, auch wenn das sehr zuspitzt. Dieser Slogan von Umweltaktivisten schon vor Jahrzehnten war und bleibt nun mal richtig. Der Klimawandel schreitet schnell voran und die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler ist sich sicher, der Klimawandel ist menschengemacht. Also dürfen wir heute keine Mühen und auch keine Kosten scheuen, diesen Wandel aufzuhalten, ihn wenigstens spürbar zu verlangsamen. Dafür sind gigantische Investitionen nötig. Unionsfraktionschef Brinkhaus spricht von hunderten Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Das muss und kann nicht alles der Staat schultern, aber einen großen Teil vermutlich schon. Die Herausforderungen sind groß. Und das Geld dafür ist wegen der anhaltend niedrigen Zinsen so günstig zu leihen wie noch nie. Also Zeit für ein Ende der schwarzen Null.
Das Für und Wider der Kollegen Josef Karcher und Alex Krämer zur Debatte um Klimaschutz und schwarze Null. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, das ist eine gemeinnützige deutsche Stiftung mit einem klaren Ziel. Sie will die Gesellschaft stark machen, stark gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Stiftung unterstützt Projekte gegen Rechts, sie arbeitet mit namhaften Medien zusammen, mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit Ministerien und Opferschutzverbänden. Und sie gibt Handlungsempfehlungen, wie umgehen mit Rechten bzw. Rechtsextremen und ihren Parolen. Was entgegnen, wie entkräften. Heute hat die Amadeo-Antonio-Stiftung ihre dritte Handlungsempfehlung zum Umgang mit der AfD herausgegeben. Timo Reinfrank ist Geschäftsführer der Stiftung. Herr Reinfrank, Ihre Broschüre hat den Titel Demokratie in Gefahr. Gefährdet die AfD also Ihrer Meinung nach die Demokratie?
Wir haben es mittlerweile mit einer Partei zu tun, die zwar offensichtlich demokratisch gewählt ist, aber nicht unbedingt für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einsteht. Sie stellt zahlreiche verfassungsgemäße Grundrechte in Frage. Sie koaliert recht offen mit Rechtsextremen und sie nutzt parlamentarische Mittel, um die Demokratie von innen anzugreifen.
Warum, denken Sie, sind da Handlungsempfehlungen nötig?
Na, wir sehen, dass es eine große Verunsicherung im Umgang mit der AfD gibt, sowohl bei der Zivilgesellschaft als auch bei der Politik und vor allem auch bei der Lokalverwaltung. Das große Thema ist hier Neutralitätsgebot. Wir als staatsnahe Vereine, Verbände und die auch eben öffentliche Mittel bekommen, müssen natürlich mit einer gewissen Sachlichkeit und auch der Berücksichtigung der Chancengleichheit der Parteien agieren. Und da wissen natürlich immer die Leute nicht so stark, wie können sie eigentlich so Entwicklungen, wenn rechtsradikale Parteien, rechtsextreme Parteien in Parlamenten sitzen, wie können sie damit umgehen? Und da ging es uns darum, Handlungssicherheit zu schaffen, dass eben auch Verwaltung weiß, wie sie damit umgehen kann und auch Vereine, Verbände auf der sicheren Seite sind, was sie tun können und was sie nicht tun können.
Richten sich Ihre Empfehlungen denn auch zum Beispiel an Medien oder an ganz normale Bürger?
Ja, also wir versuchen zum Beispiel Handlungsempfehlungen im Umgang mit Rechtsradikalen zu geben. Wie kann man diskutieren? Wo gibt es die Grenze? Also aus unserer Sicht sollte man auf jeden Fall die Diskussion suchen. Aber man sollte eben immer klarstellen, auf welcher Basis man diskutiert. Also in dem Moment, wo entweder die Verfassung angegriffen wird oder wo Menschenrechte in Frage gestellt werden, wo Minderheiten angegriffen werden, wo die Gleichstellung in Frage gestellt wird, da sagen wir dann, würden wir empfehlen, die Diskussion abzubrechen, Stopp zu sagen und eben klarzumachen, auf welchem Boden man diskutiert.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, eine Situation vielleicht beschreiben, in die ich jetzt beispielsweise als stinknormale Bürgerin kommen könnte und in der mir Ihre Empfehlung dann auch helfen würde?
Na, ich glaube, das große Thema, was natürlich viele Leute nach wie vor umtreibt, ist ja sicherlich die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Und da würde ich ja auch vielen zustimmen, die ist nicht erklärt worden. Da gibt es, glaube ich, einen berechtigten Diskussionsbedarf. Aber wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass dann dabei nicht Grundsätze in Frage gestellt werden, wie das Recht auf Freizügigkeit, wie die Meinungsfreiheit und Ähnliches. Und dass es eben auch nicht dazu bekommt, dass man im Zweifelsfall das Asylrecht in Frage gestellt wird und im Zweifelsfall dann deutsche Grenzen mit der Waffe verteidigt werden. Das ist ja das, was mehrere AfD-Politikerinnen geäußert hatten. Und da sagen wir dann halt Stopp, das ist nicht vereinbar mit der Menschenwürde. Und ja, uns geht es darum, eben Leute zu unterstützen, indem nochmal gezeigt wird, was ist möglich und was ist nicht möglich und wo schütze ich mich auch selber und wo endet meine Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Weil das Ziel der Rechtsextremen ist es ja immer oder der Rechtsradikalen, ihre Position zu normalisieren und diskutierbar zu machen.
Was hat sich, es ist jetzt Ihre dritte Broschüre zum Umgang mit der AfD, die erste war, ich meine es war 2016, korrigieren Sie mich, was hat sich da bis heute verändert?
Ich glaube, wir haben uns alle nicht vorstellen können, wie stark sich diese Partei radikalisiert hat, wie offen sie sich mit Rechtsextremen öffentlich zeigt, beispielsweise bei den Demonstrationen vor einem Jahr in Chemnitz und dass man sie ja quasi eigentlich auch gar nicht mehr als rechtspopulistische Partei bezeichnen kann, sondern dass sie eben jetzt ja eine rechtsradikale Partei ist. Und dementsprechend würden wir halt auch sagen, muss es nicht mehr darum gehen, ihnen jetzt Grenzen zu setzen, klarzustellen oder sich dagegen zu positionieren, sondern dass dieser Cordon Sanitaire, dass es eben wirklich eine klare Abgrenzung gibt, wie das ja auch früher bei der NPD gut funktioniert hat. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin, zu sagen, das ist keine Partei, die in irgendeiner Art und Weise diskussionsfähig ist, deren Position wir berücksichtigen, sondern ich finde, man muss über sie reden, man muss eben klar machen, was sie vertritt und man muss da eine klare Grenze ziehen.
Sagt der Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung, Timo Reinfrank, im Gespräch mit SWR 2 aktuell. Vielen Dank dafür. Der Bundesaußenminister Heiko Maas ist in New York angekommen. Er nimmt dort an einer Sitzung der Vereinten Nationen zum Völkerrecht teil. Und man muss unbedingt erwähnen, dass er dort angekommen ist, weil es nicht mehr selbstverständlich zu sein scheint, dass deutsche Minister im Ausland auch da landen, wo sie landen wollen. Zumindest nicht mehr pünktlich. Denn die Flugbereitschaft der Bundeswehr mag zuweilen nicht so, wie die Minister mögen. Auch dieses Mal nicht. Maas' Flieger war kaputt. Er musste in ein kleineres Flugzeug umsteigen. Mehr dazu von Georg Schwarte.
Mal platzt ein Reifen, dann springt das Triebwerk nicht an. Es kann ja so viel kaputt gehen bei Regierungsflugzeugen.
Hier war ein Zapfluftventil defekt. Das kommt vor.
Ja, das kommt vor. Das mit dem Zapfluftventil war neulich. Jetzt hat es wieder Heiko Maas getroffen. Vierte Panne in 6 Monaten. Kein ganz schlechter Schnitt. Maas wollte gestern Nachmittag mit einem Airbus A321 der Luftwaffe nach New York. Eigentlich. Aber die aufmerksame Flugbereitschaft entdeckte offenbar Kerosin auf der Tragfläche. Vermutlich ein defekter Dichtungsring. Trotzdem, Sicherheit ging vor. Alle raus. Ersatz musste her. Eine kleinere A319. Mit der ging's dann bereits verspätet los Richtung New York. In der Luft waren sie, aber nur bis Reykjavik. Da in Island eine planmäßige Zwischenlandung zum Auftanken. Aber selbst das scheint mittlerweile schwierig. Der Pilot meldete Probleme. All raus, warten im Flughafengebäude gut 2 Stunden, dann ging's weiter. Die Regierungsflieger, ein Quell von lustigen Abenteuergeschichten. Meistens hinterher, wenn alles überstanden ist.
Manchmal mit einer offenen Tür auf dem Weg nach Wien. Einmal haben wir gestanden, weiß ich noch, in Amman auf dem Flugplatz auf dem Wege nach Damaskus, als ein Brand im Frachtraum gemeldet wurde.
Es brennt, knallt, bricht wie Cockpitscheiben, immer was los. Bundespräsident Steinmeier hat reichlich Regierungsflieger-Pannenflugerfahrung. Neulich, da saß er gerade in Äthiopien fest, Panne der A340, ausgerechnet mit der Theodor Heuss. Das nahm die FDP offenbar persönlich und fragte im Bundestag nach.
Was für Konsequenzen hat es für die Bundesregierung in Bezug auf die Flugbereitschaft? Weil das ja jetzt schon eigentlich auch peinlich ist, dass unser Bundespräsident jetzt festsitzt.
Da soll er doch die Gorch Fock nehmen, rief einer in den Saal. Gelächter. Immerhin, Humor haben sie noch im Bundestag. Über 30 Problemflüge der Flugbereitschaft in 2 Jahren, sagt die Statistik. Von Kleinigkeiten bis Notlandung in Schönefeld. Alles dabei. Dass die Welt mittlerweile über die Flugbereitschaft lächelt, etwa als Kanzlerin Merkel per Linie zum G20-Gipfel musste, weil wieder mal gar nichts ging. Nicht so schön, sagt Oberstleutnant Stefan Schipke, Kommandeur der fliegenden Gruppe der Flugbereitschaft.
Es macht uns natürlich betroffen. Nichtsdestotrotz sind unsere Besatzungen entsprechend gut ausgebildet und gehen auch entsprechend positiv mit diesen Situationen um.
Soweit man damit positiv umgehen kann. Als Merkel jetzt im Juni zum G20-Gipfel nach Osaka musste, haben sie vorsichtshalber eine leere A340 hinterher fliegen lassen. Man weiß ja nie, wo wieder was kaputt gehen könnte. 14 Flugzeuge umfasst die Flugbereitschaft. Und vielleicht auch, weil neulich Nagetiere in Bali Lust auf deutsche Regierungsfliegerkabel hatten und Finanzminister Scholz am Boden blieb, hat er Geld springen lassen. 1,2 Milliarden für 3 diesmal nagelneue A350 Langstreckenflieger. Üblicherweise kauft Deutschland gebraucht. Jetzt also neues Gerät. Das erste neue Flugzeug gibt's Mitte 2020, die beiden anderen dann 2022. Bis dahin will die Flugbereitschaft, die laut eigener Statistik übrigens eine Zuverlässigkeit von 98% hat, alle Minister, Bundespräsidenten und Kanzlerinnen sicher durch die Welt fliegen. Die guten Wünsche dafür von Bundestagspräsident Schäuble jedenfalls begleiten Sie.
Der ganze Bundestag wünscht Ihnen besten Erfolg.
Ein Beitrag von Georg Schwarte. In Italien ist Krise. Die, die dort eben noch in einer Koalition verbunden waren, Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung, bekämpfen sich nun erbittert. Der Chef der rechten Lega, Innenminister Salvini, will dringend Neuwahlen. Von solchen verspricht er sich eine Mehrheit für die Lega und das Amt des Ministerpräsidenten für sich selbst. Die Fünf-Sterne wollen das verhindern. Um beide Seiten haben sich mittlerweile Anhänger anderer Parteien geschart. Darüber habe ich mit Caroline Kanter gesprochen. Sie ist die Direktorin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Frau Kanter, es heißt, Salvini habe sich mit Ex-Ministerpräsident Berlusconi und der Chefin der rechtsextremen Fratelli, d'Italia getroffen. Spekuliert er darauf, da ein Bündnis zu schmieden?
Ja, davon ist eigentlich auszugehen. Und diese Parteien, die Sie gerade genannt haben, haben ja auch schon in der Vergangenheit miteinander koaliert. Zwar waren damals die Kräfteverhältnisse andere, aber auch die vergangenen Monate haben gezeigt, als wir Wahlen auf regionaler Ebene hatten, dass die richtigen Partner für die Lega zu sein scheinen. Und deshalb haben in den vergangenen Tagen und Stunden Gespräche stattgefunden, ob man gemeinsam als Mitte-Rechts-Koalition antreten möchte. Am liebsten würde natürlich Salvini alleine regieren, aber dazu fehlt ihm dann doch die absolute Mehrheit.
Was käme denn da auf Italien zu?
Ja, Salvini hat große Versprechungen gemacht in den vergangenen Tagen und Wochen. Salvini ist es gelungen, mit den Menschen im Land ins Gespräch zu kommen. Er hat das Thema Migration an vorderster Front gestellt und das Thema innere Sicherheit. Damit konnte er bei den Menschen punkten. Ein zweiter wichtiger Punkt für ihn ist die Einführung einer sogenannten Flat Tax, also einen allgemeinen Steuersatz einzuführen. Davon verspricht er sich Wirtschaftswachstum und möchte den Italienern das Geld sozusagen zurück in die eigene Tasche geben, damit auch die nationale Nachfrage wieder ansteigt.
Nun hat er ja zuletzt doch sehr hoch gepokert, indem er die Koalition aufgekündigt hat. Wie erfolgreich ist er denn mit seinen Plänen?
Ja, also die erste Niederlage musste er ja bereits gestern einstecken. Und heute Abend haben wir eine weitere Abstimmung im italienischen Senat, wo es im Grunde genommen nur um eher technische Fragen geht und um Termine, was die Parlamentssitzungen betrifft. Aber am Ende des Tages ist es gelungen, seine politischen Opponenten gegen sich aufzubringen, die jetzt gemeinsame Allianzen schließen. Das ist die Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD, die jetzt ihre Kräfte bündeln wollen und sozusagen eine Anti-Salvini-Koalition schmieden möchten. Und da kommt es vielleicht zu Kooperationen, an die wir vor einigen Wochen noch nicht gedacht haben und auch möglicherweise Matteo Salvini nicht gedacht hat. Und diese politischen Kräfte könnten ihm mit seinem Anliegen, schnell an die Wahlurne zu gehen, einen Strich durch die Rechnung machen. Es wird hier aktuell diskutiert, die Möglichkeit einer Übergangsregierung zu bilden zwischen der sozialdemokratischen PD und ihn zum Stern. Und wie gesagt, dann wäre Salvini am Ende des Tages der Verlierer und hätte mit der Aufkündigung der Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung nichts bewirkt.
Das sind die politischen Kräfte auf der anderen Seite, genau, Fünf-Sterne und Sozialdemokraten. Und diesem Bündnis, wie Sie sagen, könnte es vielleicht gelingen, Neuwahlen zu verhindern. Aber die Italiener hätten sie nicht auf ihrer Seite, oder?
Also im Moment liegt Matteo Salvini in den Umfragen nach wie vor vorne und könnte auch eine Mitte-Rechts-Regierung stellen. Ich glaube auch, dass es schwierig wäre, den italienischen Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, dass man sich jetzt auf ein Bündnis der Fünf-Sterne-Bewegung mit der sozialdemokratischen PD einlassen würde. Das sind zwei politische Opponenten in der Vergangenheit gewesen. Und ich glaube, für die Wähler wäre das schwer nachvollziehbar. In diesen Tagen erleben wir auch, dass die Parteien ganz stark mit sich selbst beschäftigt sind, ihre Strategien diskutieren und im Grunde genommen ihre Vorteile austachieren. Matteo Salvini war mehr oder weniger der Einzige, der im Land unterwegs war, seine sogenannte Sommertour absolviert hat, mit den Menschen am Strand, auf der Piazza gesprochen hat und so auch viel Bürgernähe vermittelt hat, muss man sagen. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, wenn es zu einer solchen Allianz kommen würde, die Sie eben angesprochen haben, dass das bei den Wählern auf Unverständnis stoßen würde. Man würde wieder sagen, es finden Mauscheleien zwischen den politischen Entscheidungsträgern statt, die dann von dem gemeinen Volk nicht gutiert werden.
Caroline Kanter von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Dankeschön. Wie die aktuelle Entwicklung in Italien ist, das erfahren Sie natürlich immer hier in unseren Nachrichten bei SWR 2. Früher wurde am Arbeitsplatz geraucht, der Aschenbecher der rauchenden Kollegin war abends voll, der nicht rauchende Kollege hat ihn geleert. Er schien nicht außergewöhnlich. Dann kam das Nichtraucherschutzgesetz 2007. Seitdem ist ein Szenario wie das obige unvorstellbar. Auch in Restaurants gehen Raucher zum Qualm selbstverständlich vor die Tür. Unvorstellbar, in Zügen oder gar Flugzeugen Raucher anzutreffen. Das Gesetz hat viel bewirkt und tut es noch. Es schützt Nichtraucher vor dem Passivrauchen und trägt dazu bei, dass Raucher vielleicht die ein oder andere Zigarette weniger rauchen. Ein sinniges Gesetz also. Dem baden-württembergischen Landesgesundheitsminister Lucha kam nun aber in den Sinn, das Gesetz könnte eigentlich strenger sein. Dahingehend will er nach der Sommerpause tätig werden. Aus Stuttgart dazu Knut Bauer.
Nach der Arbeit noch in die Kneipe, ein Bierchen und eine Zigarette. Auf diese Art der Entspannung wollen manche Raucher auch in Zukunft nicht verzichten.
Das ist richtig asozial. Wenn die Leute rauchen wollen, dann sollen sie rauchen. Ich meine, in einem Raucherlokal sollte man doch auch rauchen können.
Eine Menge Nichtraucher sehen das allerdings anders. Sie wollen nicht den Risiken des Passivrauchens ausgesetzt sein. Generell kein Qualm mehr in Gaststätten, Spielhallen oder Diskotheken. Viele begrüßen diesen Vorstoß.
Grundsätzlich bin ich total führend. Rauchverbot.
Finde ich gut, die Idee.
Jeder, der raucht, darf das auch zu Hause tun.
Und auch, dass auf öffentlichen Spielplätzen nicht mehr geraucht werden soll, stößt fast überall auf breite Zustimmung.
Ich habe auch ein Kind und ich finde es schrecklich, dass er ständig auf dem Spielplatz irgendwelche Kippen anbringt.
Weil allein in den Zigarettenstummeln ist ja der Giftstoff des Arsen. Und das für die kleinen Kinder, die wissen nicht, was das ist. Und dann nehmen sie es in den Mund oder sonst was. Ne? Und das ist natürlich nichts.
Weniger Rauch in der Öffentlichkeit. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha begründet seine Pläne mit dem Gesundheitsschutz. Das bisherige Nichtraucherschutzgesetz des Landes sei 10 Jahre alt und daher nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Wir leben in einer Zeit, wo wir über Gesundheitsschutz, über Luftqualität, über ökologische Nachhaltigkeit so intensiv diskutieren wie noch nie und schlagen jetzt in einem Anhörungsentwurf vor, ähnlich wie es das Bundesland Bayern schon macht, einen umfassenden Gesundheitsschutz für Nichtrauchende in öffentlichen Räumen zu gewähren.
In Bayern sind Zigaretten in Gaststätten und ihren Nebenräumen ebenso tabu wie in Festzelten auf dem Oktoberfest. Baden-Württembergs Sozialminister will darüber hinaus, dass E-Zigaretten und nikotinhaltige Shishas in das Nichtraucherschutzgesetz aufgenommen werden. Nach der Sommerpause will er mit den Fraktionen der grün-schwarzen Regierungskoalition darüber beraten. Die CDU zeigt sich in einer ersten Reaktion offen für eine Diskussion, auch wenn Änderungen beim Nichtraucherschutzgesetz im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen seien.